Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Warum kann Deutschland immer nur Probleme finden, aber nicht machen? Begann mein heutiger Gast vor einem Jahr auf seinem LinkedIn-Profil einen Beitrag und beendete ihn mit der Aufforderung: Häuslebesitzer, lasst euch nicht einreden, dass es nicht geht. Informiert euch und macht einfach. Er hat sein Diplom als Maschinenbauingenieur mit der Fachrichtung Wärmetechnik an der RWTH Aachen abgeschlossen und war Sales Director New Power Generation bei GE Energy. Danach wurde er als Director of Sales and Marketing bei der Raab Group und dann Sales Leader Engine Power Plants bei MAN Energy Solutions. Heute ist er Head of Segment Industry bei der Geta Group, zu der er vor über 5 Jahren wechselte. Meine Herren, diese ganzen englischen Ausdrücke, ich kriege da immer einen Knoten in der Zunge. Das Interessante bei der Geta ist, dass sie für Industriekunden in langjährigen Partnerschaften vielfältige Energieversorgungslösungen auf Basis von Contracting-Konzepten realisieren. Und darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und auch darüber, wie die Transformation und die Energiewende ohne eigene Investitionen ermöglicht und beschleunigt werden kann. Und zwar mit Hajo Hobst. Herzlich willkommen, lieber Hajo. Schön, dass du da bist.
Hallo Klaus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich habe es ja eben schon in der Anmoderation gesagt, du warst ja tatsächlich schon bei diversen unterschiedlichen Firmen, Inland und Ausland, und hast ja immer das Thema Energieversorgung als deines angesehen. Und die Eingangsfrage ist immer für mich: Was treibt dich ganz persönlich an? Was lässt dich jeden Morgen wieder mit Begeisterung aus dem Bett springen und die Themen machen, die du dir überlegt hast?
Ja, ich glaube, Energie ist einfach ein faszinierendes Thema. Ja, ich bin immer auch immer überrascht, dass es ja auch in der Öffentlichkeit permanent ein Thema ist. Also es gibt ja kaum eine Tagesschau-Sendung, wo nicht Energie drin vorkommt. Und ich glaube, irgendwann habe ich mal, natürlich während des Studiums, als ich mir überlegt habe, in welche Hauptrichtung soll es gehen fürs Hauptstudium, dann nämlich irgendwann entschieden, mich auf Energie fokussieren zu wollen. Und ja, habe das bis heute durchgezogen, bis heute nicht bereut. Es ist einfach unfassbar spannend. Ich glaube, es habe ich 1995, als ich mein Diplom gemacht habe, nicht gesehen, in was für einem Wandel die Energiebranche stehen würde. Und von daher wird es nicht langweilig und es gibt unfassbar viel zu tun. Das ist ja auch, denke ich, dein Thema, ja, neue Energieversorgung bei deiner Professur. Und darum geht es eigentlich jeden Tag, etwas anders zu machen, etwas besser zu machen, etwas Neues zu machen. Ja, und das ist so spannend, dass ich die letzten 30 Jahre dabei geblieben bin und ich glaube, es werden auch noch ein paar Jahre.
Sehr schön. Wobei ich finde es spannend, dass du hast es ja gerade gesagt, 1995 hast du deinen Abschluss gemacht. War das zu der Zeit auch schon, dass das Thema Energie so prominent war? Weil ich habe ja, ehrlicherweise, ich bin ja ein Spätstarter in dem Hinsicht, ich war ja erst im Automobilbereich beim Daimler und fand das tatsächlich fast schade oder langweilig, in den Energiebereich reinzugehen, weil ich dachte, ach, da gibt es ja gar nicht so ein richtiges Produkt zum Anfassen. Weil bei Mercedes, da hast du ein Auto gehabt, das gab irgendwie Emotionen. Strom ist ja im besten Fall gelb und kommt aus der Steckdose. Hattest du 1995, das war ja noch vor Unbundling praktisch, auch schon das Gefühl, dass das halt praktisch Thema war, in der Tagesschau debattiert wurde?
Nein, ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin relativ banal zur Energietechniker, zur reinen Kraftwerkstechniker kommen. Über vielleicht zwei Aspekte will ich da erwähnen. Ich war damals schon sagen wir mal, umtriebig, auch in der Freizeit. Ich bin begeisterter Motorradfahrer und als Motorradfahrer braucht man immer Geld, ja, weil Motorräder kosten Geld. Und dann habe ich irgendwann während des Studiums am Institut für Dampf- und Gasturbinen bei Professor Bohnen damals einen ganz normalen Hibi-Job angenommen. Und die beschäftigten sich halt auf der einen Seite mit Sonderforschungsbereich für dieselmotorische Einspritzung, aber eben auch sehr, sehr viel mit Turbomaschinen. Und da war natürlich das Kraftwerksthema ganz vorne dran. Ja. Professor Bohn kam damals von Siemens KWU und da ging es nur um große Maschinen, um große Einheiten. Ich habe dann auch sehr bald ein Praktikum beim RWE gemacht, im Kraftwerk Neurath, wo man direkt bei so einer Revision mal in so 600 MW-Block reingucken konnte. Und das fand ich einfach unheimlich faszinierend von der Technik. Und dann erinnere ich mich noch sehr genau, gab es einen Vortrag von Professor Lubeck, der war damals, glaube ich, im Vorstand von der ABB und er hielt einen Vortrag über die Entwicklung der ABB GT26. Das war damals die erste und wahrscheinlich auch heute noch einzige großindustrielle Gasturbine mit einer sequentiellen Verbrennung. Und das fand ich so dermaßen spannend, wie der erzählt hat, wie die in so in Multisektionen aufgeteilten Teams, diese Gasturbine vom Kompressor über die Verbrennungseinheiten sind ja zwei und die Turbine etc. entwickelt haben, wie die von Anfang an KPIs festgelegt haben und dann mit den Teams darauf hingearbeitet haben, diese Maschine zu entwickeln. Das fand ich so faszinierend, dass ich mir dachte, irgendwie, ich will bei den großen Maschinen bleiben. So, und dann hatte ich gegen Ende des Studiums einfach zwei Möglichkeiten. Ich habe meine Diplomarbeit auch beim RWE geschrieben und ich hätte als Trainee beim RWE anfangen können. Aber das irgendwie war mir ein bisschen zu staubig, ehrlich gesagt. Und dann hatte ich mir so ein zweites Angebot von der Firma Lahmeyer International in Frankfurt. Damals waren sie ansässig in Frankfurt und da war so ein bisschen die große weite Welt und die große weite Kraftwerkswelt. Und das fand ich unheimlich faszinierend und habe mich dann damals dafür entschieden, erstmal große weite Welt zu machen. Dachte ich, die RWE läuft nicht weg, da kann man da später nochmal hingehen. Und habe also erstmal mit vielen Ingenieurtätigkeiten in ganz vielfältigen Projekten dann auch im Ausland angefangen. Also ich glaube, ich bin ein bisschen durch Zufall dahin gekommen. Vielleicht noch eine Sache schnell erwähnt. Ich erinnere mich sehr genau noch an eine mündliche Prüfung bei Professor Knopper am Lehrstuhl für Technische Thermodynamik in Aachen, wo es um erneuerbare Energien ging. Und da war tatsächlich diese Grovian 300 kW-Anlage ein Thema. Und damals haben wirklich alle nur über Erneuerbare gelacht. Und ich damals kam mir das schon komisch vor, ja, dass das so dermaßen uninteressant sein soll, dass das nicht geht. Aber am Ende, ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich irgendwie bei den Vorreitern der Erneuerbaren war. Aber es ist mir damals schon aufgefallen, dass es halt völlig untergeordnet ist und irgendwo nicht im Fokus der traditionellen Energiewirtschaft ist. Von daher, ich finde es umso spannender, wie sich die Energielandschaft, insbesondere in Deutschland, in den letzten 30 Jahren gewandelt hat. Also ja, da ist schon sehr, sehr viel passiert und das sollte man sich, glaube ich, auch immer vor Augen halten. Wenn man mal frustriert ist und glaubt, es geht nichts, dann guckt man mal 30 Jahre zurück und dann sieht man, dass wir doch schon ganz schön weit gekommen sind.
Ja, das glaube ich. Grovian, das waren Zeiten. Wir hatten im Vorgespräch doch gesagt, Hagi, wir wissen gar nicht, wo, um welche Ecken wir uns kennen. Also zwei Ecken sind mir aufgefallen. Mein kleinerer Bruder hat auch nochmal Energietechnik an der RWTH studiert als Master Ende der 2000er. Das ist natürlich, wahrscheinlich hat er nur noch wenige Professorenkollegen gehabt, die du zu den, weiß ich nicht, 90ern oder was da hattest. Und tatsächlich ein guter Freund ist bei RWE Kraftwerksleiter. Insofern, da haben wir schon zwei Berührungspunkte, wo wir uns vielleicht ja, mehr oder weniger in Berührung miteinander sind. Die zweite Frage hast du auch schon beantwortet und ich finde das spannend. Du hast gerade von dem ABB-Vortrag erzählt, den du da im Studium gehört hast, dass der dich so geprägt hat. Gibt es da weitere Vorträge, wo du sagst, okay, die Vorlesungen waren gut und richtig und dich hat aber wahrscheinlich besonders, und das hast du, glaube ich, im Vorgespräch auch angegeben, die Industrievertreter besonders begeistert. Gab es da noch andere Sachen, die in Erinnerung geblieben sind?
Ja, ich glaube, es waren ja, also natürlich gibt es viele Sachen. Ne? Ich glaube, insbesondere der Professor Knoche war einfach damals, auch nach dem Professor Dibelius, der Vorgänger von Professor Bohn war, einfach Koryphäen von ihrem Fach, die also einfach unglaublich faszinierendes Wissen hatten und einfach begeisternde Persönlichkeiten waren. Und die haben, glaube ich, ja, einfach über ihre Persönlichkeit die Faszination und das Interesse an der Technik geweckt. Aber natürlich finde ich es, ich bin jetzt weder weniger der wissenschaftliche Typ als der Praktiker. Und da haben mich schon die Anwendungsfälle, die auch mit Südfördern von Gasturbinen dann Thema war als Drittmittelforschungsthemen oder eben die Fachvorträge der Externen, hat sicherlich am meisten geprägt, ja, weil ich das irgendwie am spannendsten war, fand, weil da natürlich ja die Theorie die Praxis getroffen hat. Und das ist eigentlich immer das Spannende, denke ich.
Ja, bin ich voll bei dir. Also es beruhigt mich, dass du im Rückblick es so beurteilen kannst, weil du ja tatsächlich jetzt schon ein paar Jahre das Studien oder den Studienalltag hinter dir gelassen hast. Ich versuche es meinen Studis ja auch immer möglichst praktisch beizubringen. Wir machen Exkursionen, wir machen, wenn wir Projektmanagement machen, immer ein Projekt im Unternehmen, dass wir nicht das Gefühl haben, wir machen irgendwas für eine Schublade, sondern wir machen was angewendet wird. Und dass du das auch so erlebt hast, beruhigt mich, dass ich auch anwendungsnah da unterwegs bin.
Ja, absolut. Kann ich nur voll unterstützen. Ich finde das unheimlich wichtig und Klaus, ich finde es super, wie du das machst, weil so erzeugt man das Interesse bei den Studierenden an den Themen und bringt den Praxisbezug rein. Und ich meine, wir machen das ja alles irgendwo für einen Praxisbezug und nicht für irgendeine, die meisten zumindest nicht für irgendeine rein akademische Laufbahn.
Ja, das stimmt. Ich hatte es in der Anmoderation ja schon gesagt, du schreibst manche Beiträge bei LinkedIn, wo du manchmal, frustriert ist zu hart, dir unsicher bist über Entwicklungen in der Politik oder vielleicht auch insgesamt in der Gesellschaft. Was treibt dich da an, da nach außen zu gehen? Weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben eine Meinung, die äußern sie aber nicht. Und du bist jemand, der das auch mal raushaut. Und das finde ich gut.
Ja, genau. Also ich glaube, das sind so die Momente, da sitzt man irgendwann abends auf dem Sofa, scrollt da durch, was auf LinkedIn zum Beispiel gerade passiert und denkt sich, Mensch, das kann doch gar nicht wahr sein, ja. Und dann irgendwann ja, reißt's mich und dann muss ich da mal was zu sagen. Insbesondere, wenn eben immer diese Meinung kommt, es geht nicht und es geht nicht und es geht nicht. Und die Gasbrennwerttherme ist doch genau das Gerät für das nächste Jahrhundert. Also das kann ich einfach nicht verstehen und ich habe das für mich privat. Habe ich denke, ähnlich wie du, einfach ein paar Dinge. Ich habe sie einfach mal gemacht. Ja. Ich habe meine Ölheizung rausgeschmissen und eine Wärmepumpe reingepackt. Ich habe sofort, als ich das Haus vor 12 Jahren gekauft habe, PV aufs Dach getan. Und ich habe mir vor 2 Jahren ein E-Auto gekauft und habe irgendwie auf den Dienstwagen verzichtet, weil das irgendwie firmentechnisch schwierig war, dort ein E-Auto abzubilden. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt selber, wenn ihr das nicht könnt. Naja, und ich denke, es gibt so viele Dinge, die man wirklich einfach machen kann, wenn man nur will. Ja, und gut, manchmal muss ich mich zusammenreißen, dass ich nicht irgendwie negativ kommentiere, sondern positiv bin. Deswegen sage ich es immer klar und deutlich, Leute da draußen, Wärmepumpen, auch im Altbau oder vielleicht nicht im Altbau von 1600, aber im Altbau von 1990 und kombiniert mit PV und einem dynamischen Stromtarif sind super ökonomische und ökologische Sachen. Also es geht, man muss es einfach machen.
Ja, das glaube ich dir. Also ich habe ehrlicherweise noch die Pelletsheizung, die nebenan vor sich hinrührt. Die habe ich 2008 oder 2007, nee, 7 haben wir uns entschieden, 8 eingebaut. Die ist noch da. Ich würde sie heute wahrscheinlich auch nicht wieder kaufen, weil Pellets ehrlicherweise doch zumindest nach meiner aktuellen Einschätzung nicht mehr so sauber sind, wie sie mir vielleicht damals verkauft worden sind und es doch irgendwelche Brandrodungen gibt. Aber es ist doch gut zu hören, dass du im Grunde durch die Erfahrung es gemacht zu haben, da über anders sprechen kannst, als jemand, der womöglich noch nie eine Wärmepumpe betrieben hat zu Hause und gar nicht weiß, wie
Ja, genau.
die funktioniert. Das ist doch schön.
Ja, genau. Was mich erschreckt hat, und ich bin ja nun wirklich kein TGA-Ingenieur, sondern eher so für die Großtechnik im Megawatt-Bereich zuständig. Überhaupt mal einen Heizungsinstallateur zu finden, war nicht einfach. Jemand zu finden, der auch preislich in Summe mit allem, was da zu tun war, ein interessantes Angebot gemacht hat, war auch nicht so einfach. So, und eigentlich mein erschreckendstes Erlebnis war, und das war bezeichnenderweise im Dezember 22, wo wir also gerade die ganz großen Peaks in den Strompreisen etc. hatten. Da hat mein Installateur hat gesagt, die hat die Maschine angeschaltet sozusagen und er ist jetzt fertig und wupp, dann war der eine halbe Stunde später weg. Das Ding lief also hydraulisch und einstellungsmäßig, also wäre eine absolute Katastrophe. Ich glaube, am allerersten Tag, und natürlich war es im Dezember, irgendwie 50 Kilowattstunden Strom oder so gebraucht. Und im gleichen, wirklich buchstäblich im gleichen Moment, wo das passierte, ging ich zum Briefkasten und zog von einem großen bayerischen Versorger eine Ankündigung der Preiserhöhung des Stroms raus, wo sage und schreibe 60 Cent Arbeitspreis pro Kilowattstunde drin stand. Also da wurde mir zugegebenermaßen mal ganz kurz schwindelig. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe ihm die Kündigung geschickt und habe ihm auch gesagt, warum, was ich eben bei Forward-Preisen damals, glaube ich, von 400 Euro die Megawattstunde einen Preis von 60 Cent doch ein bisschen übertrieben fand. Und habe dem gekündigt, bin, glaube ich, wie du auch zu Tipper gegangen. Funktioniert, finde ich, bis heute absolut super. Und natürlich haben sich die Preise inzwischen wieder normalisiert. Aber ich glaube, ich würde mal sagen, ich habe ja, jetzt nicht mit einem Fulltime-Job Aufwand, sondern mal so eine halbe Stunde am Tag sicherlich fast 3 Monate zugebracht, um diese hydraulisch absolut nicht optimierte Wärmepumpenanlage so einzustellen, dass die jetzt wirklich optimal läuft. Ja. Und jetzt funktioniert es super mit der Vorlauftemperatur genau die sein muss und nicht irgendwie mit 38 Grad Vorlauf, wenn 32 auch reicht. Und da hat ein Heizungsbauer teilweise überhaupt keinen Fokus drauf. Ja, ich glaube, das unterschätzen auch sehr viele. Also, ich spreche jetzt darüber am Beispiel Wärmepumpe, aber das ist ehrlich gesagt in jedem, und wir werden ja gleich drauf kommen, auch industriellen Systemen so. Wir müssen das Gesamtsystem optimieren und nur einfach zu sagen, ich habe da eine Komponente, die nach Datenblatt XY kann, heißt das noch lange nicht, dass ich eine optimale Versorgung habe. Ich muss immer das Gesamtsystem betrachten und das Gesamte optimieren.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube tatsächlich, viele in dem Bereich, und da bin ich im Hausbereich, aber auch im MW-Bereich, sind ja technisch extrem gut ausgebildet. Können da, und vielleicht deiner hat es so gebaut oder so eingestellt, dass es sicher funktioniert, hohe Vorlauftemperaturen, der wollte nie wiederkommen, um da irgendwie nachts angerufen zu werden oder sonst was. Deswegen hat er es so eingestellt, wie er es eingestellt hat. Aber diese Komponente Ökonomie, die damit reingeht, also stimmt, spricht das Thema Energiewirtschaft, das ist häufig total unterrepräsentiert, sowohl im Einfamilienhausbereich als auch im MW-Bereich. Das ist tatsächlich etwas, also dieses klassische Einsatzplanungsthema, Dispatching oder sonst was. Das machen Großkraftwerke natürlich irgendwann, aber da gibt es viele, die das nach wie vor sehr, sehr stiefmütterlich machen. Schöner Exkurs da, wobei eines Rückfrage habe ich noch. Du hast schon einen Pufferspeicher dazwischen oder ist der Haus praktisch
Also
der
ich habe
Pufferspeicher
tatsächlich
dann?
einen Pufferspeicher dazwischen getan, was ich vielleicht auch heute aus heutiger Sicht nicht mehr tun würde. Ich habe damals geplant gehabt, den Grundofen, der heute noch eben ein handwerklich gemauerter großer Grundofen ist, den zu erneuern, eher aus optischen als aus funktionalen Gründen und dort eben dann einen Heizeinsatz mit Wassertasche zu nehmen und den eben mit anzukoppeln. Aber ehrlich gesagt, ja, kann man das machen aus Liebhaberei. Wirtschaftlich wird das niemals. Denn ich will auch mal sagen, warum ich mir das überlegt hatte. Wir haben, und das ist den meisten, glaube ich, nicht so klar, die Badewannenkurve, diese Heizkurve, die wir nun mal im Wohnungsbereich in der Wärme haben, die ist schon extrem. Ja, also ich habe das jetzt mal ausgerechnet, ich habe 42% meines Energieverbrauchs für die Wärmepumpe in den Monaten Dezember und Januar. 42%. Also 2 Monate
Krass.
des Jahres machen fast die Hälfte des Energieverbrauchs aus. So, die Theorie, in diesen Monaten irgendwie mit Holz irgendwie zuzuheizen, ist, glaube ich, irgendwie charmant, auch um Strom zu entlasten. Aber wirtschaftlich wird das ehrlich gesagt nie. Also, ja, aber vielleicht kommen wir später nochmal drauf, die Bereitstellung von erneuerbarem Strom wirklich ganzjährig und gerade eben in diesen Monaten Dezember, Januar ist sicherlich eine Herausforderung. Man sieht es ja von den Erzeugungsdaten im November und im Februar funktioniert PV eigentlich schon mit einem recht guten Anteil, auch wenn viele sagen, das bringt nichts. Doch für eine Wärmepumpe gibt es da schon einen erheblichen Anteil, der dann in der Wärmepumpe landet. Aber natürlich im Dezember, Januar ist der Anteil praktisch null.
Ja, das stimmt. Und du warst ja dann schon Tipperkunde in dieser Hochstrompreiszeit. Ist es dir gelungen, tatsächlich dann in den Tälern den Strom zu verwenden und nicht die hohen Preise zu zahlen? Also hast du ein Gefühl, dass du, keine Ahnung, bei, weiß ich nicht, 50% des Durchschnittspreises warst oder warst du doch nur bei, ich sag mal, 98% vom Durchschnittspreis in den Monaten?
Also ich habe das jetzt nicht wirklich verglichen mit dem Durchschnittspreis, aber ich habe ganz banale Dinge gemacht. Und zwar, natürlich lädt man kein E-Auto zur Hochpreiszeit. Und das ist jetzt relativ einfach, das einzustellen. Wenn man nach Hause kommt, guckt man mal kurz und wenn das nicht die Tibber-Integration sowieso macht. Aber meine Wärmepumpe redet leider nicht mit Tibber. Also da muss, glaube ich, Mitsubishi noch ein bisschen nacharbeiten. Das haben die auch irgendwie zugesagt. Das geht in Zukunft. Das Einfachste ist einfach, die Hochpreiszeiten zu blocken. Und das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe dem System gesagt, dass es einfach von morgens, ich glaube, 7 bis 9 und 17 bis 19 Uhr einfach nicht läuft. Und da die meisten Anlagen natürlich auf minus 15 Grad ausgelegt sind, funktioniert das ja auch problemlos, ohne irgendwelche Komforteinbußen.
Ja,
Also
gut.
so semi-manuelle Teiloptimierung sozusagen.
Ja, aber gut, die wird wahrscheinlich 80% abräumen und deswegen hast du da wahrscheinlich damit schon ein gutes Ergebnis. Lass uns mal vom Einfamilienhaus in Richtung gedanklich gehen. Du hast an anderer Stelle auch im Vorfeld gesagt, dass du langfristige Partnerschaften im beruflichen Kontext sehr schätzt, was natürlich unfassbar gut zum Contracting-Modell wieder dazu passt. Welche Erfahrung oder welche positiven Erfahrungen durftest du machen, dass man halt im Grunde durch so langfristige Partnerschaften besser fährt, als wenn man im Grunde jedes Jahr vielleicht den billigsten, vielleicht auch Stromanbieter nimmt. Das ist ein Beispiel wieder aus dem privaten Bereich.
Ja, also weiß gar nicht, wo es konkret herkommt. Ich glaube, so ticke ich einfach, dass ich mir geht es nicht darum, irgendwo eine Unterschrift einzusammeln und dann wegzurennen und nach mir die Sintflut, sondern eigentlich bei allem, was ich gemacht habe, das waren langfristige Dinge, die in der Partnerschaft einfach funktionieren müssen, beziehungsweise es wird einfach nicht langfristig, wenn es keine Partnerschaft ist. Und das, ich habe irgendwann mal damals noch für Lahmeier einen Kraftwerksbau in Kroatien als Projektleiter gemacht und bin auch dort dann 2 Jahre im Ausland gewesen. Und wir haben da angefangen, glaube ich, mit einem 50.000 Euro Beratungsvertrag und sollten Spezifikationen prüfen. und haben dann irgendwie wahrscheinlich 8 oder 10 Nachträge irgendwie mit dem Kunden geschrieben und haben am Ende die komplette Projektbetreuung bis zum FAC, also zur Fertigstellung der Anlage, gemacht. Und das zeigt einfach, ja, dass das es funktionieren kann, wenn man natürlich klar, man muss Leistung abliefern, man muss die Erwartungen des Kunden erfüllen, fängt aber natürlich damit auch an, einen ehrlichen Vertrag zu machen. Ja, also ich glaube, ich mag das, Verträge zu schließen und zu schreiben, auch zu verhandeln. Die müssen beidseitig funktionieren. Ja, schlechte Verträge fahren immer irgendwann vor die Wand, aus welchem Grund auch immer. Und das, glaube ich, ist mir in der Vergangenheit gut gelungen. Und ich habe heute noch Kontakt zu Kunden, zu denen ich zu meinen GE-Zeiten irgendwie 2003 irgendwelche Verträge gemacht haben. Und so ist es natürlich auch in der Branche. Man läuft sich immer über den Weg. Und ich hoffe mal, dass niemand, wenn er meinen Namen hört, schreiend davonläuft, sondern sich irgendwie positiv daran erinnert, dass er mit mir irgendwann mal was gemacht hat, was ein richtig geiles Projekt war. Und ja, so versuche ich zu arbeiten, aber es ist natürlich jetzt auch nichts Besonderes. Bei Kraftwerksprojekten an sich sind natürlich auch immer langfristig angelegt. Die sind ja nicht in 2 Wochen erledigt oder ist auch kein Produkt, was ich auf den Hof stelle und wieder wegfahre. Und ja, so passt das, glaube ich, super zum Contracting. Unser ehemaliger CEO hat immer gesagt, Contracting ist Champions League. Und das empfinde ich auch so, weil bei uns wirklich unfassbar viel zusammenkommt. Ja, man muss eben sowohl die Gesamtökonomie irgendwo eines Projektes auf die Reihe kriegen, aber eben auch die Technik, weil wir bauen ja auch von A bis Z. Wir sind sozusagen der GU eines Projektes und da muss man eben alles können, ja, vom richtigen Konzept über die richtige Technik, über die richtige Kalkulation. Und da kommt sehr, sehr viel zusammen, dass das dann eben über 15 Jahre funktioniert. Ja, das macht mir unheimlich Spaß.
Ja. Vertrag kommt von Vertragen. Das habe ich damals von einem dänischen Unternehmen mal kennengelernt. Also ich war, vor 150 Jahren habe ich auch mal einen Elektrokessel gebaut, den ersten in Deutschland. Und da war ich auch noch blutjung, hatte keine Ahnung von nichts. Und da wurde mir jetzt auch erklärt, Vertrag kommt von Vertragen. Wir schreiben den Vertrag, unterschreiben den und stellen den in den Schrank und gucken da nie wieder rein. Das war so die Vorgabe. Und da sind die Dänen wahrscheinlich uns als Deutsche noch mal ein Stück weit voraus. Die sind ja an vieler Stelle noch mal entspannter, noch mal zuversichtlicher im Leben unterwegs, sind ja auch häufig in diesen Umfragen unter den Top 3 Ländern der zufriedensten Menschen. Und das, was du eben beschrieben hast, Hajo, entspricht hundertprozentig auch meinem Wertegerüst, dass man im Grunde nicht verbrannte Erde, sondern blühende Landschaften hinterlässt und dann immer wieder zurückkommen kann, immer wieder einen Folgeauftrag bekommt und herrlich.
Ja, genau. Man muss sich einfach immer in die Augen schauen können und man darf da keine Erde verbrennen. Und ja, manchmal ist es nicht einfach, gerade wenn auf der anderen Seite vielleicht Personen sind, die es nicht notwendigerweise so sehen, sondern die nur ihren eigenen Vorteil sehen. Aber ich glaube, in 99% aller Fälle ist es immer gut gelungen und es haben alle mit den Lösungen am Ende leben können. Ja, Vertrag kommt von Vertragen. So auf der anderen Seite, du kennst das auch, die Juristen bilden immer alles mit ab. Also man muss eben auch den Worst Case mit abbilden, sodass der im Zweifelsfall auch geregelt ist. Ja, aber in aller Regel sollte man sich vertragen und das klappt ja auch meistens.
Ja, wobei ich habe, also wenn die Juristen mit dabei sind, wird es häufig nicht einfacher, würde ich behaupten, weil die ja tatsächlich von ihrer Ausbildung her manchmal nicht unbedingt in dieser Mediationsrichtung ausgebildet worden sind, sondern häufig eher in Richtung Rechtsstreit geschult worden sind und die manchmal, also ich habe auch positive Ausbrüche nach oben, in Anführungszeichen, einen, mit dem ich auch gut befreundet bin, der ist immer auf eine wohlwollende Lösung aus, aber es gibt andere, die tatsächlich eher den Vertrag von vornherein so planen, dass sie im Nachgegangen noch irgendwie ein Gerichtsverfahren gut hinbekommen oder sowas. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen.
Ja, genau. Aber da erlebt man schon die wildesten Sachen. Vielleicht eine ganz kleine Anekdote aus meiner Erfahrung. Ich wurde irgendwann mal konfrontiert mit einer kalibrierten Dampfmessung. Also ich musste eine kalibrierte Dampfmessung liefern und jeder, der das mal probiert hat, der weiß, es gibt sie nicht. Und ja, also das muss man dann ab und zu auch mal ein bisschen aufklären, was technisch eigentlich geht. Auch wenn das juristisch wünschenswert ist, heißt das noch lange nicht, dass das technisch funktioniert.
Okay. Aber wie macht man denn die Dampfmessung? Dann misst man einfach Volumen, Strom, Wasser und geht davon aus, dass es eins zu eins in Dampf umgesetzt wird,
Nein,
oder?
also natürlich gibt es eine Dampfmessung, aber die ist nicht eichfähig. Ja? Also es gibt keine
Okay.
eichfähige, vielleicht habe ich mich eben falsch ausgedrückt, also es gibt keine eichfähige Dampfmessung. Also ich kann natürlich Wärmemengenzähler etc., das kann ich alles eichen, Gas sowieso, aber ich bekomme halt keine eichfähige Dampfmessung hin, die gibt es nicht. Natürlich wird die kalibriert etc., aber ich werde immer damit leben müssen, dass ich sicherlich im einstelligen Prozentbereich Abweichung habe bei der Landesmessung. Die wird nicht nie hundertprozentig genau sein.
Ja.
Und das ist einfach so. Ne? Das war schon immer so, das werden wir auch nicht ändern.
Gut. Ihr bei der GETAG macht ja jetzt Contracting, also die Champions League, wie wir eben gelernt haben. Und ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich eure Contracting-Lösungen sich im Rahmen der Energiewende in den letzten 5 Jahren, wo du dabei bist, aber wahrscheinlich auch gegenüber von vor 10 oder 15 Jahren verändert haben. Interpretiere ich das richtig, dass ihr heute wahrscheinlich andere Projekte projektiert als vielleicht noch im Jahr 2005 oder 10 oder 15?
Ja, absolut. Also das ist wirklich Energiewirtschaft im Wandel. Das sehen wir natürlich getrieben von ganz, ganz vielen verschiedenen unterschiedlichen Effekten. Ja, da ist ganz banal Primärenergiepreissituation. Also das kennen wir alles, was mit dem Erdgas passiert ist. Aber natürlich auch Faktoren wie CO2. Der Strompreis spielt eine Riesenrolle. So, und dann kommt natürlich die Nachhaltigkeit da rein. Aber auch die Zuverlässigkeit. Ich glaube, viele unterschätzen das, was damals zur Ukraine-Krise in Deutschland los war, als es diese potenzielle Gasmangellage gab und die entsprechende Gesetzgebung darum herum. Da gab es zum Beispiel bei uns in der Versorgung einen Hersteller von Milchprodukten, der sagte, naja, ich bin ja selbstverständlich systemrelevant, ich mache ja Milch. Der verarbeitet, glaube ich, so um die 1 Million Liter Milch am Tag. Und es ist völlig klar, dass wenn der keine Energie mehr hat, ja, was mache ich mit der Milch? Die kann der Bauer vielleicht dann in die Gosse schütten. Aber ich kann ja auch der Kuh nicht sagen, dass ich jetzt bitte mal die Milchproduktion einstellen möge und abwarten möge, bis wieder Gas da ist. Also da gab es schon verrückte Situationen. Und da wurde, glaube ich, eine Sache sehr, sehr klar und deutlich, die ich auch klar für die Zukunft sehe, dass ich mich einfach breitbeiniger aufstellen muss. Ja, also als energieintensives Unternehmen kann ich mich nicht auf einen Primärenergieträger verlassen und davon ausgehen, dass der immer preisgünstig verfügbar ist und sowieso zuverlässig verfügbar ist, sondern ich brauche mehrere Standbeine. Und ich glaube, das wird immer mehr kommen. Wir sehen natürlich aber auch andererseits, gerade bei den Niedertemperaturanwendungen, klar den Trend zu elektrischen Lösungen. Ja, wir haben jetzt für eine Firma im Westfälischen oder in Nordrhein-Westfalen eine große Wärmepumpenkaskade im Megawattbereich gemacht, die ich glaube bis 95 Grad Vorlauf liefern kann. Das geht alles, das dann auch in der Kombination mit einer optimalen Strombewirtschaftung. Also das Ding läuft nicht 24/7 durch, sondern wir haben die entsprechenden Puffertanks dabei. Wir vermarkten die Regelenergie dann mit. Wir betreiben das System Netzentgelt optimiert und nicht nur für eben diese reine Wärmepumpenanlage, sondern eben für das Gesamtsystem Fabrik dort, wo die Wärmeversorgung eben steht. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Ja, es gibt nicht mehr diese Standardlösung, Standard einfach, wird es nicht mehr geben. Ich sag mal, sich bivalent mindestens aufzustellen, ist, glaube ich, immer ein guter Rat, abgesehen davon, dass jeder irgendeine Redundanz braucht, wenn er denn eine zuverlässige Energieversorgung zwingend braucht. Das ist ja oft der Fall. Dann sollte man sich schon überlegen, ob man den Redundanzgedanken nicht auch Richtung einem Multifuel-Gedanken weiterspinnt, sodass man eben sich nicht nur von einem Primärenergieträger abhängig macht, sondern Möglichkeiten hat, sich zu bewegen. Ja, das war in der Ukraine-Krise, glaube ich, Gold wert. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft eine wesentlich größere Rolle spielen. Zusätzlich natürlich mit dem Trend zur Elektrifizierung. Ne? Also ganz viele energieintensive Unternehmen werden nicht einfach so elektrifizieren können. Auch wenn ich das in sehr vielen CSRD-Berichten, Nachhaltigkeitsberichten jetzt sehe, dass man denn dann 2030, wenn das erforderlich ist, auf eine Power-to-Heat-Lösung umstellt. Aber ehrlich gesagt kann ich mir das schwer vorstellen, wenn wir da über hunderte Gigawattstunden im Jahr reden, dass einer wirklich komplett auf eine Power-to-Heat-Lösung geht und das dann wirtschaftlich ist. Ich glaube, das ist eine echte Herausforderung. Ne? Technisch klar geht das. Die Frage ist aber immer, und das sehen wir auch täglich in den Nachrichten, wie versorgen wir unsere energieintensive Industrie mit preisgünstiger Energie, sodass sie wettbewerbsfähig bleibt. Und das ist, denke ich, natürlich bei uns ganz klar im Vordergrund, weil ja, wir möchten sehr gerne nachhaltige und grüne Lösungen machen, aber am Ende müssen natürlich wirtschaftlich sein. Ja? Und das ist genau der Startpunkt, mit dem wir bei jedem Kunden loslegen, dass wir erstmal wirklich die Situation vollumfänglich bis zu Viertelstunden Lastgängen etc. analysieren, um uns dann zu überlegen, naja, was kann man denn hier optimieren, was geht und was geht nicht. Da reicht es eben nicht, wenn ich irgendwelche auf irgendwelche Jahressummen gucke. Das ist alles Theorie, so akademisches Denken, das bringt einen nicht weiter. Da muss man aber wirklich schon im Detail analysieren und auch simulieren, was denn geht. Und wie du es eben auch schon gesagt hast, Klaus, ich glaube, sind wir uns einig, ganz, ganz viele Kunden sind da einfach nicht optimiert auf der Energieseite, weil logischerweise deren Fokus auf dem Produkt, auf dem eigentlichen Geschäft liegt und nicht auf dem vermeintlichen Nebengeschäft Energie.
Ja, das glaube ich dir. Wie stellt ihr die Bivalenz her? Also eins ist wahrscheinlich jetzt immer irgendwo eine Wärmepumpe, eine andere Power-to-Heat-Lösung, wenn es in höhere Temperaturbereiche geht, irgendwie, keine Ahnung, Stromdirektheizung oder sonst was. Aber die wird wahrscheinlich im besten Fall in, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Stunden des Jahres okay sein. 1.000 Stunden sind richtig toll, aber es gibt dann wahrscheinlich am Ende 1.000 bis 2.000 Stunden, wo es richtig wehtut, damit den Prozessdampf oder die Wärme herzustellen. Was ist denn immer das Zweite, was ihr nehmt, oder ist das immer
Also
unterschiedlich?
ich glaube nicht, dass es da einen Standard gibt. Ich will ein Beispiel sagen, für eine Papierfabrik, wo wir die Anlage jetzt gerade wirklich, wirklich heute sozusagen in Betrieb nehmen und gerade Richtung Probebetrieb steuern. Dort haben wir einen Biomassekessel, der mal zu 98, 97% der Jahresstunden die Volllast auch liefern kann und dann ein Erdgas-Redundanzkessel. Aber eben auch Spitzenlastkessel, der noch die Spitzen und die 3% Stunden, die außergewöhnlich sind, im Jahr mit abfahren kann. Und der Kunde hat eben dann die Möglichkeit, entweder Erdgas oder Biomasse zu fahren. Ja, das ist jetzt vielleicht ein triviales Beispiel. Aber das geht natürlich, kann man weitertragen, auch in andere Anlagen. Wir bauen jetzt gerade für einen Automobilisten in Thüringen eine IKBK-Anlage. Ich glaube, das kann auch jeder aus den Auktionen der BNetzA sehen, wo das ist, wenn das Interesse besteht. Und dort war die Vorgabe des Automobilwerks, braucht Wärme mit einem CO2-Faktor von 0 Gramm pro Kilowattstunde. Und dann kann man jetzt ganz lange überlegen, wie bekommt man das hin und wie geht das zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Und da sind wir dann irgendwann über ganz, ganz viele Umwege. Also ich weiß nicht gar nicht, wie viele Konzepte wir da gerechnet haben. Also 10 werden nicht ausreichen. Das war sicherlich solide zweistellig, auf ein IKWK-System gekommen. Und der Kunde hat jetzt nun mal die Möglichkeit, entweder über das Erdgas-BRKW Erdgas zu fahren. Er kann die Spitzen mit dem Erdgaskessel abfahren. So, aber dann ganz wesentlich, die Wärmepumpe läuft ja, über weite Teile des Jahres durch und bringt mal die Grundlast mit rein. Und dann sind die Kessel bivalent ausgelegt und können HVO als Flüssigbrennstoff fahren. So, damit ist der Kunde wirklich 100% unabhängig, hat drei verschiedene Primärenergieträger und das Ganze mit bilanziell natürlich gerechnet, das ist auch klar, eine Wärme, die 0 Gramm CO2 hat. Also einen sehr guten CO2-Footprint auf der Wärme. Natürlich ist es gerechnet nach der AGFE 309, aber ich denke mal, man muss auch immer das machen, was machbar ist. Ja, am Ende hatte der Kunde auch eine Wirtschaftlichkeitsvorgabe. Und wenn jetzt irgendjemand mit der Idee kommt, aber könnte doch einen Wasserstoffkessel machen oder so oder gar einen Wasserstoff-BHKW, das ist halt preislich nicht darstellbar, abgesehen davon, dass es dort keinen Wasserstoff gibt.
Ja, das glaube ich. Ich wollte mich gerade fragen, wie kann man denn mit Erdgas auf Null kommen, aber das durch die Allokation der
Genau.
CO2-Emissionen auf die zwei Produkte Strom und Wärme kann man das natürlich ein bisschen hin und her schieben, das stimmt.
Ganz genau. Im Prinzip das CO2 hängt auf dem Strom. Das mag man jetzt natürlich kritisieren, aber ich glaube, wenn man die Gesamtbilanz sieht und sich das Gesamtstromsystem anguckt, bin ich der Meinung, es ist persönlich gerechtfertigt und auch sinnvoll, im Moment erstmal so zu rechnen, weil das BHKW fährt ja nicht, wenn draußen 10 Euro EEX Preis für den Strom ist, weil die Sonne scheint und der Wind weht. Sondern das BHKW fährt dann, wenn ich einen EEX-Preis von 120, 150 und mehr Euro die Megawattstunde habe. Und dann ist der Strom im Netz eben auch nicht mehr CO2-frei. Und dann fahre ich ja auch, weil es nicht genug Erneuerbare gibt. Also ich glaube, das ist auch in dem Sinne netzdienlich und das macht eigentlich für alle Seiten Sinn. Das puffert die Preispeaks ab für die ansonsten über die Merit Order reinkommen. Und sorgt natürlich für eine zuverlässige Versorgung und nimmt die Strompreisspritzen natürlich raus für das Stromsystem, weil natürlich will ich die Wärmepumpe nicht fahren, wenn draußen im im System einen Stundenpreis von 200, 300 € die Megawattstunde ist. Diese Flexibilität, diese Flexibilisierung hat ja das IKWK-Gesetz oder das IKWK-Konzept genau zum Ziel.
Ja, richtig. Lass uns nochmal über die Anlage bei der Papierfabrik sprechen, die ja nicht nur mit, also Biomasse ist es ja, aber mit Stroh gefahren wird. Warum ist da keine elektrische Komponente dabei? Weil ich denke immer, so eine elektrische Komponente kostet ja vom Invest her relativ wenig, kann aber, keine Ahnung, 1000, 2000 Stunden wahrscheinlich billiger die Wärme bereitstellen als was anderes. Gab es dann Grund dafür, darauf zu verzichten?
Es ist ein guter Punkt, Klaus. Ich muss mich ein bisschen verwirren. Das, was ich eben als bivalentes Gas, holzige Biomasse-System genannt habe, das ist eine Papierfabrik im Erzgebirge. Und ich glaube, das Beispiel, auf das du jetzt gerade abzielst, ist eine Papierfabrik in Niedersachsen, die sich jetzt sehr bewusst entschieden hat, eben hauptsächlich auch auf den Brennstoff Stroh zu gehen. Und die haben tatsächlich eine Stromkomponente dabei. Auch da haben wir das System auch mindestens 10-mal gerechnet in 10 verschiedenen Varianten. Und das muss auch so sein, um das Optimum zu finden. Und dort hat man sich entschieden, tatsächlich eine große Dampfturbine auch dazu zu tun. Die hat 12,5 MW Max und hat einen sehr flexiblen ND-Teil. Das heißt, diese Maschine ist tatsächlich so ausgelegt, dass sie eben stromoptimiert gefahren werden kann oder ist dann sonst mal wärmeoptimiert. Und da ist der Hintergrund, dass dieser Kunde parallel sehr große PV-Freiflächen dazu baut und auch drei, glaube ich, Post-EEG-Windkraftanlagen gekauft hat im direkten Umfeld und sich dort optimieren will. Ja, und das macht absolut Sinn. Also ja, wir haben dort in aller Regel eine Dampfturbine mit dabei, aber auch nicht immer. Ja, es kommt wirklich auf den Einzelfall an, was wird genau an Dampf benötigt? Ist das Sattdampf? Ist das überhitzt? Ist das welche Druckstufen sind es? Also das rechnen wir eben wirklich immer im Detail im Vorfeld auch gemeinsam mit dem Kunden, um dort die optimale Lösung zu finden. Aber dort in Niedersachsen die Anlage, die Stroh fahren kann, hat eine 12,5 MW Dampfturbine und 55 MW Feuerungswärmeleistung, die eben entweder über 100% Stroh, Getreidestroh, oder optional bis zu 60 Massenprozent holzige Biomasse fahren kann als Brennstoff.
Sehr gut. Und wenn sie die Stromkomponente dabei hat, wie wird dann praktisch die Anlagenfahrweise gewählt? Weil also die Stromseite ist natürlich mega flexibel, aber ich kenne es ja so von meiner Kraftwerkserfahrung, wenn ich die Kollegen immer gefragt habe, könnt ihr mal ein bisschen hoch oder runter? Ja, so ein bisschen geht immer mit einer langsamen Rampe auch, aber hier mal ausmachen, wieder anmachen, das fanden sie immer gar nicht lustig. Wie macht ihr das in dem Biomassekessel? Kann der einmal am Tag irgendwie gestoppt werden? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Das mag er auch nicht haben, oder?
Nein, natürlich nicht. Also es ist völlig unrealistisch, einen 55 MW Biomasse-Feststoffkessel irgendwie täglich an- und abzufahren, ist unrealistisch. Die Papierfabrik fährt ja auch durch, ne? Der Kunde hat ja auch drei Papiermaschinen, aber wenn man sich jetzt dann die Historie der Lastgänge anschaut, da gibt es natürlich immer den berühmten Papierabrissfall. Das heißt, schlagartig gehen die Dampfventile zu. Und da muss ich mit dem Dampf irgendwo hin. Und da haben wir zum Beispiel uns dann auch überlegt, ja, wie wollen wir diese Transienten abfahren? Und da ist eben eine flexible Dampfturbine auch eine Lösung. Der Strombedarf, der bleibt in aller Regel in ähnlicher Dimension bestehen. Und dann den Dampf nicht über Dach fahren zu müssen, sondern im Konnteil zumindest zu großen Teilen verwerten zu können, das ist schon auch eine wichtige Komponente, eben zusätzlich zu einem optionalen Dampfspeicher, der auch viel Sinn macht, um als Puffer zu dienen, damit ich nicht bei einem jeden Papierabriss irgendwie Dampf über Dach fahren will, das über Dach fahren muss, was, glaube ich, die Nachbarschaft in aller Regel nicht hören will. Abgesehen davon, dass ich da Wasser verliere, ist es in aller Regel auch relativ laut. Das möchte also niemand. Ja, diese transienten Zustände muss man sich gut anschauen und am Ende muss es schlicht und einfach die Dampfturbine können, ne? Also da ist dann die Frage, was sind ist die Minimumdurchströmung, die Kühldampf Mengen, die durch den ND-Teil gehen müssen und wie weit kann ich den und wie schnell kann ich ihn auflasten, wenn ich die Dampfabnahme auf der Papiermaschine nicht mehr habe. So, und das, glaube ich, ist schon ein bisschen Kunst und Erfahrung, diese Situation zu simulieren, dass ich da am Ende ein System habe, was wirklich funktioniert und ich diese transienten Zustände eben auch vernünftig gemanagt kriege.
Ja, verstehe ich. Das heißt, der Niederdruckteil wird immer ein bisschen warm gehalten durch so einen kleinen Min-Dampfstrom, der darüber geht, dass man immer in der Lage ist, für den Notfall darüber zu wechseln. Okay.
Ja, ganz genau, ganz genau. Ich meine, die andere Alternative wäre eben eine reine Gegendruckmaschine zu machen. aber die kommt dann doch an ihre Grenzen, wenn eben Schlagartig hinten die Dampfabnahme auf der Papiermaschine weg ist. Da gibt es immer auch verschiedene Konzepte, verschiedene Philosophien. Natürlich ist der reine Brennstoffnutzungsgrad besser, wenn ich nur eine Gegendruckmaschine fahre. Aber mit einer Entnahmekontmaschine habe ich doch eine völlig andere Flexibilität. Ja, und in diesem Fall hat sich der Kunde dafür entschieden. Ne? Das ist ja das, was auch, glaube ich, uns auszeichnet. Wir customizen jede Anlage auf die Anforderungen des Kunden. Und am Ende ist es der Kunde, der entscheidet, was er haben möchte. Wir rechnen mit ihm zusammen die Auswirkungen und die Sensitivitäten etc. Aber natürlich ist es am Ende der Kunde, der sagt, ja, ich möchte das so oder so haben. Und in diesem Fall ist ja der Fokus eben auf einer flexiblen Stromerzeugung gewesen. Wenn man sich wieder Situationen vorstellt, ja, wo wir eben Strompreise vielleicht von 400, 500, 600 Euro die Megawattstunde haben, dann ist das natürlich auch interessant, wenn ich dann mal 3, 4 MW zusätzlich fahren kann. Also es ist immer eine Frage der Betrachtungsweise am Ende entscheidet der Kunde.
Ja, das ist aber ein spannender Punkt. Das heißt, der Kunde darf sich das technische Konzept am Ende aussuchen. Ihr seid aber diejenigen, die investieren und dann auch über einen gewissen Zeitraum die Wärmegestehungskosten, Dampfgestehungskosten, Stromgestehungskosten, was auch immer es ist, garantiert. Habe ich das richtig verstanden? Das ist ja Contracting nach meinem Verständnis.
Ja, genau. Also wir investieren, die Anlage gehört uns, also sie bleibt in unserem Eigentum. Aber es kann natürlich sein, dass zum Beispiel im Pachtmodell und Betriebsführungsmodell der Kunde selber sozusagen formal der Betreiber ist. Also es gibt zwei grundsätzliche Modelle, die ich im Contracting machen kann. Das ist entweder ein Energieliefermodell, da bezieht der Kunde also Dampf und Strom, dann kauft er eben Dampf pro Tonne, pro Megawattstunde, was auch immer. Und im Pachtmodell ist er formal der Betreiber und er zahlt einen Grundpreis und dann kann er damit machen, was er will. Es gibt da ehrlich gesagt, keine einfache Antwort, was denn die beste Lösung ist. Und spielt leider unser hochkomplexer regulatorischer Rahmen eben mit rein. Das geht los mit der Emissionsberichterstattung. Logischerweise muss der berichten, der Betreiber ist. Da kann es absolut sinnvoll sein, auch für eine Papierfabrik, dass die Energieerzeugungsanlage mit in den sozusagen Bilanzkreis der Fabrik kommt und nicht extern bei einem Dienstleister ist. Also in diesem Beispiel, das ich eben genannt habe, sind wir tatsächlich im Pacht- und Betriebsführungsmodell. Aber in dem Betriebsführungsvertrag haben wir sämtliche Pflichten und auch sämtliche Risiken, die wir auch sonst hätten, wenn wir im Energieliefermodell wären. Also das ist fast eine akademische Diskussion, vielleicht hier in dieser halben Stunde, Klaus, schwer auszuarbeiten. Und so wie sich Stromsteuerthemen, Energiesteuerthemen etc. Tagtäglich ändern, auch schwer endgültig zu beantworten. Also ist eine hochdynamische Frage, die projektindividuell beantwortet wird. Die Preisstellung für den Kunden, ich glaube, da muss man sehr klar sagen, ja, natürlich ist es quasi ein Festpreis. Wenn sich jetzt aber vorstellt, dass er von sämtlichen Risiken des Lebens befreit ist, ja, da muss man noch auch dann die Wahrheit sagen, nee, das ist nicht ganz so, weil also das Primärenergierisiko zum Beispiel übernehmen wir nicht. Ja, das können wir einfach nicht. Das wäre Harakiri, wer die letzten Jahre betrachtet, glaube ich, der versteht, dass das nicht geht. Das heißt, die Preise, die sich ergeben, sind indiziert. Aber zum Beispiel das CapEx-Risiko, also können wir das Projekt für X Millionen bauen oder braucht man noch 2 Millionen mehr? Das ist ganz klar unser Risiko. Genauso die komplette Betriebsführung, was brauche ich an Instandhaltung etc. Das ist natürlich auch unser Risiko. Und natürlich bekommt der Kunde so oder so eine zugesicherte Leistungseigenschaften, also Mengen und natürlich Verfügbarkeiten. Ja, also das Contracting heißt schon, dass ein Großteil der Risiken zum Contracting-Anbieter übergehen, aber natürlich die Weltwirtschaft geht da leider, das Risiko geht leider nicht mit über.
Ja, das glaube ich, das kann ich gut nachvollziehen. Lass uns am Ende des Gesprächs nochmal ein bisschen über die nächsten Schritte, über die Zukunft sprechen. Euer Vorteil bei der GETEC ist ja, ihr plant ja jetzt schon Projekte, die dann in den 2030ern vielleicht erst in Betrieb gesetzt werden, weil ja manchmal die Vorlaufzeiten wirklich 4, 5 Jahre oder sowas sind. Was glaubst du, was werden wir in den nächsten Jahren von euch da für Anlagen sehen? Gibt es da irgendwie so einen Trend, so eine Entwicklung?
Also ich glaube erstmal, dass wir ganz, ganz viele Gaskessel, die heute irgendwie eine Niedertemperatur Wärme machen und sei es auch, sagen wir mal, Dampf mit niedrigen Parametern wirklich ersetzen werden durch Power-to-Heat-Anlagen. Ja, also da wird auch mit dem Ausbau der Erneuerbaren, insbesondere wenn die Netzentgeltthematiken und so weiter besser werden, werden wir sicherlich sehen, dass deutlich mehr elektrische Lösungen kommen. Das definitiv. Ich glaube, dass wir, wie schon gesagt, mehr Lösungen sehen werden, die Richtung Multifuel gehen, also mehrere Einheiten, die die Energie, die benötigt wird, liefern können. Ich glaube auch, dass das Thema Biomasse noch nicht wirklich am Ende ist. Es gibt ja oftmals die Annahme oder die Behauptung, dass sozusagen keine freie Biomasse, holzige Biomasse am Markt überhaupt mehr zu vertretbaren Preisen zu bekommen ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich da zwei Trends ergeben werden. Die industrielle Hochtemperatur-Energieversorgung hat teilweise keine sinnvolle Alternative zur Biomasse, wenn ich wirklich mit guten Preisen, einer guten Ökonomie Wärme bereitstellen will. Und wir haben heute noch viele Holzkraftwerke, nenne ich sie mal, im Netz, die unterm EEG Holz verstromen, also mit einem Wirkungsgrad von 25, 30% maximal aus einer guten holzigen Biomasse Strom machen. Das war vermutlich 24/7, also auch wenn der Preis an der Strombörse bei 10 Euro ist und unterm EEG vergütet werden. Ich glaube, diese Anlagen, diese Holzkraftwerke, die teilweise Power-only sind oder sehr, sehr geringe Nutzungsgrade haben, die gehen aus dem Markt raus. Warum glaube ich das? Weil wir nämlich selber auch mehrere solche Anlagen gehabt haben. Und wir haben tatsächlich ein paar von denen auch tatsächlich jetzt abgestellt, weil sie sich wirtschaftlich nicht mehr tragen. Diese Anlagen werden wirtschaftlich auf den Markt gedrängt. Das tut uns natürlich im Moment sehr weh. Ja, das ist so, das ist unternehmerisches Risiko. Auf der anderen Seite werden eben diese Mengen an Biomasse auch wieder frei, um sie eben mit einem optimalen Nutzungsgrad in der Industrie zur Hochtemperatur Prozessdampfversorgung zum Beispiel einzusetzen. Also ich glaube, es gibt leider diese einfache Lösung nicht. Ne? Das fragen uns viele Kunden ganz am Anfang und auch die eigenen Mitarbeiter fragen das. Ja, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Die Antwort ist leider so eine Juristenantwort, das kommt drauf an. Also man muss es sich wirklich angucken. Standortspezifische Bedingungen spielen da rein. Es ist leider nicht mehr die gute alte Welt, wo man eben einfach strukturiert denken konnte, wo CO2 keine Rolle gespielt hat. Es spielen ganz viele Faktoren mit rein, insbesondere der eigentliche Bedarf und das Bedarfsprofil des Kunden. Und das gucken wir uns immer individuell an und dann gibt es immer verschiedene Lösungen. Und am Ende entscheidet der Kunde, welche Lösung er möchte. Ich kann nur dazu appellieren, dass man jetzt einfach mal losläuft und das macht, was machbar ist. Ich will ein Beispiel von einem Kunden aus der Milchproduktion sagen, der kam zu uns und sagte, ja, also er hat jetzt hier das Zero CO2-Konzept und oder diese Vorgabe, dieses Projekt und wir möchten noch bitte ein Konzept machen für eine Null-CO2-Versorgung. Und dann haben wir natürlich gesagt, naja, aber 0% Emissionen, 0% CO2-Emissionen, das ist schon schwierig. Ist denn vielleicht auch Reduktion von 95% sinnvoll? Wir wären uns ziemlich sicher, dass wir 90, 95% Reduktion bei gleichzeitiger Gesamtkostenreduktion hinkriegen. Und da war die Antwort, nein, 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 nein. Der Vorstand hat gesagt, es ist Zero CO2, also bitte einmal Null. So, dann haben wir das Konzept Null gemacht und natürlich war das teurer als die 90-prozentige Reduktion, was am Ende den Mischpreis Euro pro Megawattstunde Wärme anging. Und es kam, wie es kommen musste, sagte der Vorstand, ja, das ist ja teurer, das machen wir dann ja nicht. Ne? So, also mein Appell ist, bitte das immer im Blick halten, was ist der richtige Weg, was ist eine vernünftige Balance? Und wenn ich jetzt loslaufen kann und erstmal nur 90% reduziere, aber dabei sogar noch meine Gesamtkosten reduzieren kann, dann ist das doch super und dann sollte man so loslaufen. So, und unser Angebot als GETEC ist eben, ja, wir machen das aufwandsfrei für den Kunden. Ja, der Kunde muss sich entscheiden und muss sich für 10 oder 15 Jahre, je nachdem, wie man das aufsetzt, an uns binden. Das ist aber auch eine Partnerschaft, die wir bewiesen haben, die immer funktioniert und die für beide Seiten funktioniert. Der Kunde kann das machen ohne eigenen Aufwand. Und das, ja, in vielen Fällen funktioniert das. Und ist einfach ein super Weg, um schnell loszulaufen und nicht einfach so dieses Thema, ach, Klima und CO2 und warten wir doch mal ab und gucken wir mal, was die EU macht. Und jetzt haben wir eine neue Bundesregierung. Das Thema geht nicht weg und wir alle als Gesellschaft haben einfach ein Riesenbrett vor der Brust, unsere Industrie nachhaltig und natürlich auch wettbewerbsfähig aufzustellen. Ja, und dafür wollen wir stehen. Das ist unser Angebot und das gelingt uns schon in ganz, ganz vielen Fällen.
Sehr gut. Jetzt ist tatsächlich kein einziges Mal Wasserstoff gefallen. Wir bauen noch 9000 Kilometer Kernnetz, noch ist Wasserstoff bald da. Das heißt, das spielt bei euch tatsächlich nach wie vor keine Rolle, beziehungsweise ist nach wie vor so wenig wirtschaftlich, dass es nicht in die Variantenauswahl wirklich mit reinkommt, oder?
Also ich würde nicht sagen, dass es nicht präsent ist. Es ist da und wir haben einzelne Anlagen, die wir heute schon, wie man so schön sagt, wasserstoff-ready ausrüsten. Ja, also es gibt tatsächlich Kunden, die da auch Wert drauf legen und die das von vornherein fordern. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber die Frage ist, steht der Wasserstoff dann wirklich zu einem wirtschaftlich vertretbaren Preis in 3, 4, 5 Jahren zur Verfügung? Ja, ich glaube, da kann man erstmal ein Fragezeichen dran machen, aber das ist auch eine Kristallkugelfrage, die, glaube ich, wir hier heute nicht beantworten können. Wie gesagt, wir bereiten uns darauf vor, ja, ist es für heute und morgen eine wirtschaftliche Lösung? Leider nein.
Okay, sehr gut. Die letzte Frage ist immer, Hajo, gibt es noch etwas, was du dir selbst hättest als Frage stellen wollen? Also sprich, sagst du, okay, da haben wir es noch gar nicht drüber gesprochen, das brennt dir unter den Nägeln, das muss jetzt noch raus, das hättest du ruhig noch fragen können, Klaus, oder sagst du, nee, passt soweit, du hast das erzählt, was du heute erzählen wolltest.
Also ich glaube, wir haben ganz viele Dinge adressiert. Ich glaube, die Frage, die man stellen kann und stellen muss, ist immer, ja, warum eigentlich Contracting? Ne? Warum sollte jetzt, wenn ich jetzt die Hersteller von Papier oder von energieintensiven Lebensmittelprodukten sind und ich mache meine Energie seit 20 Jahren selber, warum sollte ich das eigentlich machen? Ja, habe ich doch 20 Jahre lang gut auf die Reihe gekriegt. Warum sollte ich das outsourcen? Ich glaube, das ist immer eine Einzelfallentscheidung und es gibt viele Gründe, die dafür und sicherlich auch Gründe, die dagegen sprechen. Und ich glaube, man muss nur den Kunden bewusst machen, wie kompliziert das alles in Zukunft wird. Ja, es wird eben nicht mehr die Möglichkeit geben, nur auf Erdgas zu fahren. Sämtliche Lösungen, sei es die Strombewirtschaftung, sei es die CO2-Komponente, wird einfach wesentlich komplexer. Und da bieten wir uns eben an als Partner über viele Jahre, der es einfach besser kann, als der Industriebetrieb das machen kann, weil der hat ein Kerngeschäft, der hat ein Produkt, der hat einen eigenen Markt und Energie ist ja auch für die natürlich vielfach überlebenswichtig, aber doch eben kein Kerngeschäft. Und da werben wir immer für, sich das mal gemeinsam anzugucken. Und wir haben eben ganz, ganz viele Beispiele von Kunden, die irgendwie in den 2000er Jahren die erste Anlage von uns bekommen haben, wo wir jetzt schon seit 22, 24 Jahren Partnerschaft leben und wo wir jetzt die Dekarbonisierung machen und die neuen Anlagen machen. Ja. So, und das ist einfach so das, wofür ich nochmal werben möchte. Jeder, der Energie als echtes Thema hat im Unternehmen, einfach mal überlegen, macht es wirklich Sinn? Ist es strategisch eine gute Entscheidung, das selber zu machen? Oder gibt es nicht auch gute Gründe, das mit einem Dritten zu machen? Wir bieten uns da als Partner an und wie gesagt, in über 100 Anlagen. Heute machen wir das schon und leben dort Partnerschaft, die zum beidseitigen Benefit funktioniert. Ja, das wäre es eigentlich so mein Schlussplädoyer sozusagen.
Sehr gut, Hajo. Ich sage vielen Dank und ehrlicherweise stand die Frage natürlich in meinem Skript drin. Jaro hat sie vorbereitet und ich habe sie vergessen zu stellen, weil für mich ist eigentlich tatsächlich klar ist, wenn wir über GETEC sprechen, dass natürlich das Geschäftsmodell Contracting ist und ihr, und du hast es gut erklärt, natürlich das auch sa sauber erklären könnt, warum es in der heutigen Zeit viel mehr Sinn macht, Contracting zu machen, als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren, wo vielleicht die Energiewelt noch ein Ticken einfacher gewesen ist. Hajo, ich sage vielen Dank, mir hat es Spaß gebracht. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in Natura irgendwann mal in dieser Energiebranche.
Das machen wir so. Klaus, ganz herzlichen Dank, sage ich.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.